willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Outplacement to Go, in dem wir uns mit dem Thema Kündigungsschutzklage beschäftigen. An meiner Seite ist heute Dr. Julia Friemel von der Kanzlei Arbeitsrecht Ammersee. Herzlich willkommen, Julia. Magst du dich mit ein paar Worten kurz vorstellen und deine Arbeitsschwerpunkte beschreiben?
Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Heila, erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Julia und ich bin Arbeitsrechtlerin, Mediatorin und systemischer Coach. Und bearbeite arbeitsrechtliche Fälle oder Angelegenheiten, Aspekte. Allerdings habe ich einen besonderen Ansatz, weil mein Ziel ist es, die Probleme oder die Themen, die da sind, wirklich zu verstehen. Das heißt, ich möchte nicht nur die arbeitsrechtliche Brille aufsetzen und schauen, wie ist diese Situation, die hier gerade aktuell ist, arbeitsrechtlich zu beurteilen, sondern ich möchte die Klientin, den Klienten wirklich verstehen, was das eigentliche Problem ist. Und da hilft mir natürlich die Aspekte aus der Konfliktklärung, um da mal genauer nachzufragen und dieser systemische Ansatz, um einfach hier einen ganzheitlichen Blick auf die Sache zu kriegen. Und aus meiner Erfahrung hilft dieser holistische Ansatz sehr, am Ende eine dann arbeitsrechtliche Lösung zu finden, die die Beteiligten dann wirklich zufrieden macht. Und das ist so mein Ansatz, nicht nur die arbeitsrechtliche Brille aufzuhaben, sondern das Ganze, den ganzen Menschen sozusagen anzuschauen.
Ja, das klingt total spannend. Und lass uns doch zu Beginn so die wichtigsten Hardfacts zum Thema Kündigungsschutzklage beleuchten. Meiner Meinung nach sind die drei wichtigsten Fragen, die ich an dich hätte, von denen ich denke, dass sie unseren Zuhörern am meisten Infos oder Grundlagen geben. Erstmal die Frage, was ist eine Kündigungsschutzklage? Wozu dient sie oder weshalb gibt es sie überhaupt? Also so eine kurze Einordnung.
Also das ist eine super Frage, die du stellst, weil nicht selten der Gedanke da ist, dass eine Kündigungsschutzklage dazu dient, im Ergebnis irgendeine Abfindung zu bekommen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Kündigungsschutzklage, so wie es der Gesetzgeber vorgesehen hat, sondern eine Kündigungsschutzklage wird eingereicht, um die Rechtmäßigkeit einer ausgesprochenen Kündigung durch den Arbeitgeber überprüfen zu lassen. Und das Ziel bei dieser ganzen Geschichte ist es festzustellen, ob die Kündigung eben zum einen sozial gerechtfertigt ist, also die Voraussetzungen, inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt, die der Gesetzgeber oder die Rechtsprechung da vorgesehen hat, und ob die Kündigung auch die formellen Voraussetzungen erfüllt. Mhm. Dann ist es häufiger so, dass dann im Laufe eines arbeitsgerichtlichen Verfahrens ein arbeitsgerichtlicher Vergleich vielleicht auch mit einer Abfindungszahlung geschlossen wird. Das ist aber nicht Ziel der Sache, sondern Ziel der Sache ist zu gucken, ist diese Kündigung wirksam oder nicht wirksam. Mhm. Wenn sie wirksam ist, dann ist das Arbeitsverhältnis beendet, wirksam beendet. Wenn die Kündigung nicht wirksam ist, dann läuft das Arbeitsverhältnis weiter.
Mhm. Okay. Wann ist denn eine Arbeitsschutzklage möglich? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Also der Arbeitnehmer muss innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung, also wenn er die schriftliche Kündigung erhalten hat, muss er innerhalb von 3 Wochen Klage bei dem zuständigen Arbeitsgericht erheben. Und formal ist zu beachten, dass diese Klage schriftlich eingereicht wird oder zu Protokoll, sagen wir, zu Protokoll der Geschäftsstelle des Arbeitsgerichts. Der Arbeitnehmer muss sich nicht zwingend anwaltlich vertreten lassen in der ersten Instanz. Also das könnte er theoretisch auch alles selber machen. Und da könnte er dann zum Beispiel zur Geschäftsstelle gehen und dort wird einem geholfen, diese Klage aufzusetzen sozusagen.
Ah ja, Okay. Und Hand aufs Herz, wie groß sind die Erfolgschancen?
Also wirklich Zahlen, Daten, Fakten kann ich nicht liefern. Die Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage hängen maßgeblich von den Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes ab. Und das Kündigungsschutzgesetz findet jetzt nicht auf wirklich jedes Arbeitsverhältnis Anwendung, sondern eben nur dann, wenn das Arbeitsverhältnis in diesem Betrieb oder Unternehmen länger als 6 Monate bestanden hat und dieser Betrieb in der Regel mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt. Dann findet das Kündigungsschutzgesetz Anwendung und dann muss nach diesem Gesetz eine Kündigung sozial gerechtfertigt sein. Das heißt, es müssen konkrete, personenbedingte, verhaltensbedingte oder betriebsbedingte Gründe für die Kündigung vorliegen. Wenn das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet, dann ist eine Kündigung sehr viel einfacher möglich. Also dann braucht der Arbeitgeber im Grunde genommen keinen Kündigungsgrund, so wie wir das eben gehört haben. Dann kann der Arbeitgeber frei kündigen. Da gibt es natürlich auch Grenzen. Zum Beispiel darf ein Diskriminierungsverbot nicht missachtet werden. Ein Maßregelungsverbot darf nicht missachtet werden. So dieser Grundsatz von Treu und Glauben. Also wenn jetzt eine ausgesprochene Kündigung so ganz, ganz unfair ist, dann gibt es auch sozusagen in diesem Bereich, wo man eigentlich frei kündigen kann, gewisse gesetzliche Grenzen. Also, aber das ist so grundsätzlich die Einordnung. Wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, dann ist eine Kündigung sehr viel schwieriger, weil eben sehr viel mehr Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Jetzt wissen wir aus unserer Berufspraxis, du als Arbeitsrechtlerin und Mediatorin und ich als Outplacement-Beraterin, dass man Kündigungen nicht nur durch die rechtliche Brille betrachten sollte, sondern dass es bei diesem Thema enorm menschelt. Ja, magst du so ein bisschen deine Erfahrungen beschreiben, ergänzend zu dem, was du schon gesagt hast?
Also der erste Ansatz, den ich in meiner Beratung oft erlebe, ist, dass schon das Trennungsgespräch, also dass das Gespräch, in dem dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin gesagt wird, dass das Arbeitsverhältnis nicht fortgesetzt werden soll, dass das in ganz vielen Fällen als sehr verletzend wahrgenommen wird. Und wenn da einfach solche Verletzungen, Beleidigungen vielleicht auch, das ist jetzt nicht sehr häufig so, aber einfach die Art und Weise, wie das abläuft, nicht auf einer wertschätzenden Ebene ablaufen, dann führt das einfach dann im weiteren Verlauf zu Widerständen und macht dann die Frage der Abwicklung dieses Trennungsprozesses dann umso schwieriger. Und das ist so aus meiner Erfahrung schon mal der erste Punkt, wo man eigentlich schon so ein bisschen steuern kann, dass hinterher die Widerstände und nicht allzu hoch werden. Man kann das nicht immer verhindern, manchmal ist es auch einfach so, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, hier schon irgendwie einzuwirken.
Das ist ja dann eine Einwirkungsmöglichkeit von Seiten des Arbeitgebers, dass die Personen, das Gespräch führen, dieses Trennungsgespräch, sich gut vorbereiten, also nicht nur inhaltlicher Art, sondern auch die Art und Weise, wie sie die Botschaft vermitteln.
Wenn ich jetzt ich weiß nicht alle, ob du jetzt auf die Arbeitnehmersicht noch ein bisschen abzielst, auch da gibt es natürlich noch einige Aspekte zu überlegen, und zwar ja, sich da einfach selbst mal ehrlich die Frage zu stellen, wieso ist es denn eigentlich zu dieser Kündigung gekommen? Nehmen wir das Beispiel, dass verhaltensbedingte Gründe zu dieser Kündigung geführt haben. Warum ist es dazu gekommen, dass ein bestimmtes Verhalten vielleicht zuerst abgemahnt wurde und dann irgendwie im wiederholten Falle zu einer Kündigung geführt hat? Erstens mal die Frage, gibt es diesen Vorwurf überhaupt? Es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagt, da gibt es keinen Vorwurf, der irgendwie gegen mich erhoben werden kann, dann hat es natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn man mal sich ehrlich hinterfragt, ja, die Vorwürfe sind irgendwie schon in irgendeiner Weise berechtigt. Ob sie dann arbeitsrechtlich halten, ist mal noch eine andere Frage, ne? Aber sind schon in irgendeiner Weise berechtigt. Und dann macht es schon manchmal Sinn, weiter zu fragen, macht mir die Arbeit dort noch Spaß? Möchte ich dort noch arbeiten? Ist das mein Arbeitsplatz? Gibt es vielleicht Spannungen mit Kollegen oder Vorgesetzten, die dann irgendwie zu diesem Ergebnis da jetzt letztlich geführt haben? Vielleicht auch ist die Frage relevant, wie wichtig ist mir der Arbeitsplatz? Gibt es für mich vielleicht ehrlicherweise noch andere Optionen oder Wünsche, wie mein Arbeitsleben aussehen könnte? Und das sind schon Fragen, die man in diesem Prozess, meine ich, sich stellen sollte, weil das eine Weichenstellung ist, wie man arbeitsrechtlich dann auch weiterdenkt. Mhm. Ja, also geht es mir dann darum, wenn ich diesen Arbeitsplatz unbedingt erhalten will, dann würde ich natürlich anders argumentieren, taktisch vorgehen, als wenn ich letztlich zu dem Schluss komme, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich weiterarbeiten will.
Okay.
Ja, und das ist natürlich eine wichtige Weichenstellung für den Prozess und für die taktische Begleitung einfach.
Okay. Wie schaut denn das aus? Hier geht es nochmal um arbeitsrechtliche Aspekte, wenn jetzt die Kündigungsschutzklage in der vorgesehenen Frist eingereicht wurde. Wie lange dauert das, bis man mit einem Urteil rechnen kann? Gibt es da Fristen, die Gerichte einhalten müssen?
Also in der Regel wird, nachdem die Klage eingereicht ist, so circa 6 bis 8 Wochen danach ein Gütetermin festgesetzt durch das Arbeitsgericht. Und da wird, wie der Name schon sagt, geschaut, ob die Parteien sich in irgendeiner Weise gütlich verständigen können. Also dann eben auch einen arbeitsgerichtlichen Vergleich abschließen wollen können. Wenn eine solche gütliche Einigung in dem Gütetermin nicht gelingt, dann wird das Gericht einen zweiten Gerichtstermin festsetzen, den sogenannten Kammertermin. Der ist in der Regel schwierig. Ich kann jetzt auch ehrlich gesagt nur die Arbeitsgerichte München, Augsburg, die Region wirklich beurteilen. Da gibt es dann Kammertermine so 4 bis 7 Monate später. Und in dieser Zwischenzeit sind dann die Parteien verpflichtet, die Details zu dieser Kündigung und dann auch eine Klageerwiderung entsprechend zu formulieren. Und dann wird in dem Kammertermin in der Regel dann auf die arbeitsrechtlichen Details eingegangen. Man muss wissen, in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren wird das Gericht immer versuchen, nach einer einvernehmlichen Regelung zu streben. Und das ist auch immer möglich. Also man kann auch noch im Kammertermin einen arbeitsgerichtlichen Vergleich schließen und auch in dieser Zwischenzeit, relativ langen Zwischenzeit, ja, zwischen Gütetermin und Kammertermin kann zu jeder Zeit ein arbeitsgerichtlicher Vergleich geschlossen werden. Also im Arbeitsrecht, gerade in den arbeitsgerichtlichen Verfahren, geht es darum, die Angelegenheit möglichst schnell zu lösen. Und deswegen sind auch immer solche einvernehmlichen Regelungen möglich.
Das heißt, wenn ein Arbeitnehmer eine Kündigung erhält und sagt, ich reiche Kündigungsschutzklage ein und ein Richter wird in meinem Sinne entscheiden und alles durchsetzen, dass ich da wieder arbeiten kann. Davon kann man also nicht unbedingt ausgehen, sondern eher das Ziel ist eine einvernehmliche Lösung. Das kann etwas anderes sein.
Also wenn jemand wirklich die arbeitsrechtliche Frage, die da im Raum steht, also zum Beispiel ist die Kündigung wirksam, wenn man das wirklich entschieden haben will, ja, dann ist man überhaupt nicht verpflichtet, zu einem Vergleich zu kommen, außergerichtlich oder gerichtlich. Das kann man sagen, also da kann jede Partei sagen, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, ich bin dazu nicht bereit. Und dann kann man das ausurteilen lassen. das dauert halt einfach eine Weile. Also ein Urteil vor einem Zeitraum von, sag jetzt mal ungefähr 9 Monaten nach Einreichung der Klage ist äußerst selten. Also es ist dann auch einfach ein Zeitfaktor, der da eine, glaube ich, nicht unwesentliche Rolle spielt, weil man sich ja überlegen muss, was, also beide Seiten, ja, aber auch der Arbeitnehmer überlegen muss, was mache ich in der Zwischenzeit? Fange ich einen neuen Job an? Was ist aber, wenn das Urteil dahin geht, dass dieses Arbeitsverhältnis weiter besteht? Fange ich keinen neuen Job an? Kann ich mich dann in der Zwischenzeit selber finanzieren? Der Arbeitgeber ist ja nur verpflichtet, zunächst mal bis zum Ende der Kündigungsfrist seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, also auch die Vergütung zu zahlen. Und danach sagt ja der Arbeitgeber, ich habe gekündigt. Ja, also und wenn das überprüft wird, dann ist der Arbeitgeber ja nach Ablauf der Kündigungsfrist erstmal nicht verpflichtet, die Vergütung weiterzuzahlen. Das heißt, der Arbeitnehmer muss sich dann schon überlegen, wie macht er das in der Zwischenzeit? Hat er eigene finanzielle Mittel? Macht er einen anderen Job, wo dann sich die Frage stellt, ob dieser Verdienst dann angerechnet wird? Muss er Arbeitslosengeld beantragen? Also das sind dann alles so Fragen, die dann da mit reinspielen. Also dass man so bis zum Ablauf des Verfahrens vom Arbeitgeber sozusagen abgesichert ist, finanziell, so ist es nicht.
Wie ist so deine Erfahrung? Wie viele Arbeitnehmer wissen diese Details? Also die hinter der Kündigungsschutzklage stecken, also dieses, okay, wenn das Verfahren dauert, kann es passieren, dass ich mich selbst finanzieren muss und das Gehalt nicht weitergezahlt wird, also nur bis zur Kündigungsfrist.
Diese Fragen werden mir oft gestellt. Also was ist, wenn wir hier nicht zu einer Einigung kommen, die irgendwie in meinem Sinne ist? Wie läuft dann eben die finanzielle Seite ab? Diese Frage wird mir häufig gestellt und darüber hinaus, Tyler, auch die Frage, oder vielmehr ich stelle die Frage, möchte der Klient oder die Klientin diese doch lange Zeit warten, bis da möglicherweise ein Urteil gefällt wird und hält man das aus? Diese Frage stelle ich immer, weil dann kommt ein Schriftsatz der Gegenseite. Da habe ich in der Regel viele Fragen, weil ich ja zu dem Sachverhalt nicht wirklich was beitragen kann. Ich war ja nicht dabei. Mhm. Das heißt, ich habe Fragen. Das heißt, ich werde diesen Schriftsatz weiterleiten und man wird hier nochmal zum Sachverhalt sich unterhalten müssen, Details klären müssen. Und das ist in manchen Fällen ein Aspekt, wo die Leute sagen, oh, das will ich gar nicht. Ja, ich will mich eigentlich jetzt nicht das nächste halbe, dreiviertel Jahr mit diesem Ding beschäftigen. Und dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, vielleicht ist doch eine einvernehmliche Regelung irgendwie sinnvoll. Und das ist ja auch jetzt wieder überhaupt gar kein arbeitsrechtlicher Aspekt, der da eine Rolle spielt, sondern einfach die Frage, will ich mich eigentlich so lange mit diesem Thema beschäftigen oder macht es für mich persönlich Sinn, den Fokus auf die Zukunft zu legen? Okay, was könnte ich anderes machen? Und das ist eine sehr individuelle Frage, wird auch ganz unterschiedlich beantwortet. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel aktuell einen Fall, da hat der Mitarbeiter gesagt, nö, das ziehen wir durch. Ja, gibt es auch. Gibt aber auch die Situation, dass die Mitarbeiter, die sagen, nee, ich muss mich auf das Neue fokussieren. Ich muss mir überlegen, was ich Neues machen will, wie ich arbeiten will. Und ich kann das jetzt dann nicht ein halbes, dreiviertel Jahr mich damit beschäftigen. Was nicht heißt, dass man nicht dagegen unternimmt, aber dass dann eben diese einvernehmliche Lösungsoption so ein bisschen mehr in den Fokus wieder rückt.
Also in meiner Beratungspraxis begegnet mir auch beides. Diejenigen, die sagen, ich ziehe das durch, mein Arbeitgeber, der soll, ja, manchmal sind die Formulierungen sehr drastisch, wie mein Arbeitgeber muss dafür bluten. So leicht werde ich mich nicht los. Also das ist schon ziemlich hart, wo man auch merkt, oh, das war eine große Verletzung, die da passiert ist. Aber auch genauso andere Menschen, die sagen, nein, ich habe mir das genau überlegt. Ich will nicht dauerhaft in diesem Konflikt, mich mit diesem Konflikt beschäftigen und immer wieder mich mit diesen Schriftsätzen und diesem Thema beschäftigen. Ich will in die Zukunft schauen. Oder ich lasse das alles meinen Anwalt oder meine Anwältin regeln, was ich schon immer eine gute Lösung finde, weil man dann mit seinen Emotionen erstmal ein bisschen außen vor ist. Also da kenne ich beides. Was sind so aus deiner Sicht Elemente einer einvernehmlichen Trennung? Was kann dazu führen? Was kann helfen, dass es einvernehmlich läuft?
Für eine einvernehmliche Regelung macht es häufig Sinn, dass man sich mal überlegt, was möchte eigentlich der Arbeitgeber in dieser Situation und was möchte der Mitarbeiter in der Situation. Und das, was ich jetzt im Folgenden kurz ausführe, mag jetzt nicht für alle Fälle gelten, aber aus meiner Erfahrung heraus sind diese Aspekte doch sehr häufig zutreffend für Unternehmen oder Mitarbeiter. Und auf Arbeitnehmerseite stelle ich sehr häufig fest, dass der oder die Mitarbeiterin in diesem Trennungsprozess zum einen sein Gesicht wahren möchte, ja, in irgendeiner Weise eine finanzielle Kompensation erreichen möchte für den Verlust des Arbeitsplatzes. Und sehr häufig wünschen sich die Betroffenen einen neuen Arbeitsplatz mit Perspektive. Und wenn man mal diese drei Aspekte in den Fokus rückt, dann und das in den Gesprächen in den Vordergrund rückt, dann kann da natürlich ein arbeitsgerichtlicher Vergleich auch entsprechend gestaltet werden. Und wenn man die Arbeitgeberinteressen mal näher beleuchtet, abseits des Arbeitsrechtlichen, dann stelle ich da häufig fest, der Arbeitgeber möchte in der Regel diesen Trennungsprozess ohne großartige zeitliche Verzögerung, ohne großen Ärger, am liebsten ohne Arbeitsgericht. Vor allen Dingen auch gerade in den Zeiten, in denen es vielleicht schwieriger ist, Mitarbeiter zu finden, ohne Image-Schaden und ohne eine enorme Kostenexplosion über die Bühne bringen. Und wenn man diese tiefer liegenden Motive irgendwie mal näher betrachtet, dann rückt zumindest in vielen Fällen eine einvernehmliche Regelung, wo diese beiderseitigen Interessen, Motive unter einen Hut gebracht werden können, rückt dann schon irgendwie näher. Und dann macht natürlich ein Verfahren, was mit nicht wenig Zeit verbunden ist und man es auch einfach durchhalten muss, macht dann eben in vielen Fällen auch gar keinen Sinn. Ja. Manchmal ist es aber auch so, dass man wirklich eine juristische Frage hat und wirklich jetzt klären will, ob diese Kündigung wirksam ist oder nicht, ist aber selten so. Also in den meisten Fällen sind diese Motive, die ich gerade ein bisschen erläutert habe, stehen eigentlich schon im Vordergrund.
Also wenn ich Anfragen habe von potenziellen Outplacement-Klienten, ist eine meiner ersten Fragen, wenn jemand eine Kündigung erhalten hat, haben Sie sich arbeitsrechtlichen Rat geholt? Mir ist es mal wichtig, dass da ein Arbeitsrechtler noch einmal drüber schaut. In den meisten Fällen ist alles in Ordnung, aber diese Sicherheit, dass alles gerechtfertigt ist oder die Überlegung, macht es Sinn für mich, eine Kündigungsschutzklage einzureichen, das ist schon mal wichtig, darüber wirklich informiert zu sein und nicht sich zu informieren nur über Internet und Hörensagen und dann in die Konfrontation zu gehen, sondern sich von Anfang an beraten zu lassen. Und ich würde mal sagen, das Geld für so eine Erstberatung ist da sicherlich gut angelegt.
Ja, wenn man da einfach ein bisschen arbeitsrechtliche Informationen, Details bekommt, dann gibt es ja auch den Betroffenen ein Stück weit Sicherheit, weil sie auch wissen, okay, das lohnt sich jetzt, hier nochmal Kündigungsschutzklage einzureichen. Oftmals macht das auch im Hinblick auf diese Klagefrist, die wir ganz am Anfang mal genannt haben, innerhalb dieser 3 Wochen, macht das natürlich auch Sinn, diese Klage sozusagen erstmal fristwahrend einzureichen, um nicht seinen Verhandlungsspielraum zu verlieren. Mhm. Weil wenn ich diese Frist nicht einhalte, gibt ein paar Ausnahmefälle, aber wenn ich jetzt grundsätzlich diese 3-Wochen-Frist nicht einhalte, dann gilt nach Ablauf dieser Frist diese Kündigung als wirksam. auch wenn vielleicht in der Tat irgendwelche Gründe gegen die Wirksamkeit vorhanden sind. Aber wenn diese Frist versäumt wird, gilt diese Kündigung als wirksam. Und dann habe ich natürlich aus Mitarbeitersicht keinen Verhandlungsspielraum mehr. Also ist es schon häufig so, dass Kündigungsschutzklage eingereicht wird, um sozusagen ja die Verhandlungen offen zu halten. Ne? Und das heißt aber nicht, dass man jetzt auf arbeitsrechtlichem Konfrontationskurs ist, sondern in meiner Praxis werde ich da auch immer mitkommunizieren, okay, wir reichen jetzt Kündigungsschutzklage ein. Mir ist es aber wichtig, dass wir die Gespräche parallel weiterführen. Und insofern ist es wichtig, sich schnell und zügig wegen diesen 3 Wochen arbeitsrechtlichen Rat einzuholen und einfach zu gucken, macht es jetzt Sinn, hier diesen arbeitsgerichtlichen Weg zu gehen? Welche Optionen haben wir? Wie verhalten wir uns? Und es gibt auch nach meiner Erfahrung den Betroffenen so ein Stück weit Sicherheit, weil sie wissen, okay, wir machen jetzt das und dann machen wir das und parallel suchen wir das. Und das gibt in dieser emotional aufgewühlten Situation vielleicht auch ein Stück weit, ja, Klarheit und Sicherheit.
Gibt es Elemente, die du siehst oder die du gerne hier erwähnt wissen möchtest?
Ja, vielleicht hast du das in deiner Outplacement-Beratung auch schon häufiger festgestellt. Bei so einer Kündigung, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin erhält, geht es ja um diese arbeitsrechtlichen Fragen, die wir jetzt viel geklärt haben. Aber es stellt sich auch oft die Frage, welche Dimension kann so eine Kündigung denn grundsätzlich haben? Und natürlich reagieren nicht alle Menschen gleichermaßen heftig auf so ein Ereignis. Es gibt aber doch auch Menschen, die diese Situation so vielleicht wie so eine persönliche Krise empfinden. Und subjektiv wird da diese Trennung dann als Abbruch der beruflichen Kontinuität, vielleicht als Karriereknick, als vielleicht gestörten Lebenslauf oder als eigener Misserfolg wahrgenommen. Und diese Aspekte gilt es dann auch ja mal anzusprechen und irgendwie klarzustellen, dass das nicht also dass eine Kündigung auch im Lebenslauf dazugehören kann und nicht unbedingt diese negativen Aspekte nachziehen muss. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit vielleicht auch ganz positiv gegenüberstehen, insbesondere dann, wenn die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, unproblematisch einen neuen Job zu finden. Dann ist die ganze Situation natürlich entspannter. Und ich glaube, dass diese Aspekte in der Beratung, ich glaube, da für dich vielleicht noch relevanter als für mich, aber dass diese Aspekte auch einen Raum brauchen. Weil nur wenn ich das irgendwie weiß und mitdenken kann, kann ich auch wirklich eine gute arbeitsrechtliche Lösung letztendlich finden.
Also auf alle Fälle braucht dieses Thema Raum. Wenn es ein Thema ist, wenn es ein größeres Thema ist oder immer wieder aufpoppt, bringt es nichts, das Thema wegzudrücken. Und manchmal ist es Groll gegenüber den Arbeitgeber. Ganz häufig sind es wirklich Verletzungen. Menschen, die lange für den Arbeitgeber solide gearbeitet haben, zuverlässig. Und jetzt plötzlich, weil sich was verändert hat, neue IT oder überhaupt IT-Systeme eingeführt worden sind, Arbeitsplätze oder die Menschen nicht mehr gebraucht werden. Sie fühlen sich vor die Tür gesetzt, werden sie ja auch. Und das, was sie über Jahre, Jahrzehnte geleistet haben, wird nicht gesehen. Und das wertzuschätzen, natürlich in Kombination mit jetzt ist es anders, aber die Zeit war wertvoll für uns. Wir danken ihnen. Das kann schon ein bisschen abmildern. Und ich sehe auch, das sind so ganz banale Dinge. Häufig gehen Mitarbeiter direkt in die Freistellung oder relativ kurzfristig. Macht Sinn, wenn ich überhaupt, ne? Und die fühlen sich aber vor die Tür gesetzt und denken, ja, jetzt musste ich plötzlich meinen Ausweis, meinen Schlüssel abgeben. Mein Notebook darf nicht mehr aufs Gelände. Ich konnte mich nicht verabschieden. Ja. Was passiert mit meinen Aufgaben, mit meinen Projekten? Und zu signalisieren vom Arbeitgeber oder von der Teamleitung, wie gestalten, was möchtest du, muss jetzt keine große Abschiedsparty gefeiert werden, aber im Intranet eine wertschätzende Verabschiedung, Gründe benennen, Aufgaben übergeben, weil das ist Wertschätzung für die vergangene Arbeit.
Das ist so spannend, Ayla, was du sagst. Ich habe gerade einen wirklich absolut aktuellen Fall, der sich quasi so abgespielt hat, wie du das gerade geschildert hast. Also eine Mitarbeiterin, die über 20 Jahre in einem Unternehmen war oder ist noch, relativ überraschend und ad hoc ihr mitgeteilt worden, dass man ihre fachliche Expertise unglaublich schätzt, dass aber sie in dieser Rolle, in der sie bisher war, aus verschiedensten Gründen jetzt einfach nicht mehr weiterarbeiten kann. Da kann man natürlich jetzt arbeitsrechtlich überlegen, geht sowas? Ja, kann man da einfach diese Arbeitsposition verändern einseitig? Aber der wesentliche Punkt war, dass sie gesagt hat, in der ersten Beratung hier, ich habe über 20 Jahre für die gearbeitet. Ich habe da so viele neue Prozesse eingeführt. Ich war so zuverlässig. Ich habe immer alles gemacht. Und jetzt werde ich völlig überraschend und ohne irgendeine Vorwarnung mit dieser Arbeitsplatzveränderung, die für mich nicht schön ist, konfrontiert. Und das jetzt mal unabhängig von irgendwelchen arbeitsrechtlichen Fragen, das hat so viele Emotionen ausgelöst, wie Wut, wie also absolute Traurigkeit, auch wieso machen die das mit mir, was habe ich falsch gemacht, ich habe doch immer alles richtig gemacht und wurde mir doch immer gesagt, also da hat sich emotional ganz viel abgespielt. Und als wir dann in den Gesprächen in diese Richtung kamen, wir werden das nicht arbeitsrechtlich überprüfen, sondern wir gehen hier den Weg eines Aufhebungsvertrages und dieser soll, wir sind jetzt noch nicht so weit, aber es sieht ganz gut aus, und dieser soll aber die Arbeit, die jahrelange sehr, sehr gute Arbeit auch widerspiegeln. Dann ist der Mitarbeiter ein riesengroßer, wie sagt man, Last vom Herzen gefallen, weil sie sich dann auch irgendwie diese Wertschätzung und Anerkennung für die geleistete Arbeit wiedergesehen hat. Und dann war es für sie nicht jetzt unbedingt leicht, aber ein Stückchen leichter zu sagen, okay, ich kann diesen Veränderungswunsch des Unternehmens, wie auch immer das arbeitsrechtlich jetzt mal zu bewerten ist, kann ich akzeptieren. Ja, und wenn wir da nochmal überlegen, was wir vorhin gesagt haben, welche Aspekte da für den Arbeitnehmer wichtig sind, dass er sein Gesicht wahrt, klar geht es ja auch um finanzielle Kompensation, logisch, ja, und auch eine Perspektive da ist für einen neuen Arbeitsplatz, und dann können die Gespräche wieder aufgenommen werden. Also da spielt so viel Menschliches mit rein, und ich denke, wenn man diese menschlichen Aspekte mit betrachtet und auch mit bespricht, dann ist letztlich eine Lösung für beide Seiten, glaube ich, im Ergebnis sehr viel zufriedenstellender. Weil man wird sich vielleicht auch nochmal im Leben begegnen oder nochmal in irgendeiner Weise berufliche Berührungspunkte haben. Und wenn man das dann wirklich geklärt miteinander, dann kann man auch einfach wieder in irgendeiner Weise miteinander arbeiten oder sprechen oder wie auch immer.
Das ist ein ganz wunderes Schlusswort, Julia, dass diese menschlichen Aspekte enorm wichtig sind bei diesem Thema und dass sie dringend berücksichtigt werden sollten von beiden Parteien, Arbeitnehmern wie Arbeitgebern.
Ja.
Gut, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich freue mich, wenn wir weitere Gespräche führen. Themen haben wir ja gerade so ein bisschen rausgearbeitet. Das Thema Trennungsgespräch beziehungsweise aus Arbeitgebersicht einen Trennungsprozess vorbereiten, da nicht nur die rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen, sondern ja, lösungsorientiert vorzugehen, dass es eine Trennung wird mit wenig Verletzungen und die für beide Seiten tragbar ist.
Ja, also ein ganz spannendes Thema. Ich muss mich jetzt heute auch schon ein bisschen zurückhalten. Super spannendes Thema und freue mich, wenn wir weitersprechen, alle.
Super, herzlichen Dank und bis bald, Julia.
Dankeschön, bis bald.